SWR 2 aktuell.
Mit Sabine Hackländer, guten Tag. Und das sind unsere Themen in der nächsten halben Stunde. Neue beste Freunde, EU und USA treffen sich zum Gipfel. Über Gemeinsamkeiten und Differenzen spreche ich gleich mit unserem Brüssel-Korrespondenten. Großbritannien geht in die Verlängerung. Enttäuschung und Erleichterung nach der Entscheidung des britischen Premiers, die Corona-Maßnahmen doch noch nicht völlig aufzuheben. Und deutsch-französisches Fußballfieber, Vorfreude und Erwartungen an das Spiel heute Abend in München. Doch zunächst nach Brüssel. Am Wochenende G7-Gipfel, gestern das NATO-Treffen, nun der USA-Gipfel. Drei Veranstaltungen, die sich trotz leicht unterschiedlicher Personalzusammensetzung dennoch irgendwie gleichen, mit viel zur Schau gestellter Harmonie und einer ordentlichen Portion Aufbruchstimmung. Stefan Überbach in Brüssel. Ist das Treffen zwischen US-Präsident Biden und den EU-Spitzen von der Leyen und Michel also im Grunde eine Wiederholung der bereits gemachten Zusagen zur Zusammenarbeit oder erwarten Sie andere konkrete Entscheidungen, die über diesen heutigen Tag in Brüssel, von diesem heutigen Tag ausgehen könnten?
Also ich glaube, da wird zunächst tatsächlich viel bekräftigt werden von dem, was wir am Wochenende beim G7-Gipfel und gestern bei der NATO schon gehört haben. Es wird ganz sicher auch wieder von einem Neuanfang die Rede sein. Darauf hofft natürlich auch die EU. Donald Trump hatte die Europäische Union ja vor allem für einen Schmarotzerclub gehalten, der die USA bei jeder Gelegenheit über den Tisch zieht. Das wird unter Joe Biden anders sein. Konkret wird es hier heute um den Klimaschutz gehen zum Beispiel, um den Kampf gegen die Corona-Pandemie, um die Frage, wie auch die ärmeren Länder der Welt mit Impfstoffen versorgt werden können. Und es wird heute ein gemeinsamer Handels- und Technologierat eingesetzt, so wie das Kommissionschefin von der Leyen vorgeschlagen hatte. Dieser Rat soll sich beschäftigen unter anderem mit dem klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft, mit der Entwicklung von digitalen Standards, etwa für den Einsatz von künstlicher Intelligenz und mit dem doch sehr großen Problem der weltweiten Lieferketten. Also wie kriegt man es hin, dass man bei der Produktion von Medikamenten unabhängiger wird, bei der Produktion von Computerchips, von Halbleitern, die im Moment ja an allen Ecken und Enden fehlen. Da kommt sehr viel aus Asien, aus China und da will jetzt die EU zusammen mit den USA gegensteuern.
Also mehr Zusammenarbeit bei all diesen Themen. Wie sieht es in Bezug auf die wirtschaftlichen Interessen aus? Da liegt ja auch diese US-Regierung nicht immer völlig auf gleicher Linie mit der EU. Stichwort Strafzölle.
Ja, da hat sich mit dem Amtswechsel im Weißen Haus bisher nicht allzu viel geändert. Da ist Joe Biden zumindest teilweise auf Trump-Linie, wenn man so möchte. Das Ganze nur ein bisschen freundlicher verpackt. Nehmen wir die Strafzölle auf Aluminium und Stahl. Mit denen schotten die USA die heimische Industrie gegen Konkurrenz aus dem Ausland ab. Diese Zölle sind populär in den USA bei den Beschäftigten im sogenannten Rust Belt in den Industrieregionen, auch bei den Gewerkschaften. Und weil Joe Biden ja innenpolitisch unter Druck steht, im Senat nur eine hauchdünne Mehrheit hat, ist sein Spielraum da sehr begrenzt. Ich denke, bei diesen Zöllen wird es auf absehbare Zeit bleiben. Ein bisschen anders sieht das aus bei den Strafzöllen, mit denen sich USA und die EU überzogen haben im Streit um Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing. Da geht es ja mit der Erlaubnis der Welthandelsorganisation um Sonderabgaben, zum Beispiel auf französischen Wein, auf Whisky aus Kentucky, auf Harley-Davidson-Motorräder, Erdnussbutter, so etwas. Da ist zumindest die Hoffnung jetzt da, dass man sich auf einen Abbau verständigen kann. Beide Seiten haben sich schon, wie man hört, darauf geeinigt, auf die eigentlich anstehenden Erhöhungen dieser Tarife erstmal zu verzichten und auch keine neuen Strafzölle zu erlassen, um mehr Zeit für eine Verhandlungslösung zu bekommen. Also da sieht es zumindest ein bisschen nach Entspannung aus.
Es gab ja mal vor langer Zeit die Idee eines europäisch-amerikanischen Freihandelsabkommens, genannt TTIP. Das scheiterte damals aber sowohl an den Vorbehalten der Europäer als auch an einem frisch gewählten US-Präsidenten Trump. Halten Sie es für möglich, dass dieses Projekt doch nochmal zu neuem Leben erweckt wird?
Tja. Das ist ganz schwer zu sagen. Die USA scheinen sich im Moment doch mehr Richtung Asien-Pazifik zu orientieren. Da heißt das entsprechende Handelsabkommen dann TPP. Unter Donald Trump waren auch diese Gespräche abgebrochen worden. Jetzt scheint es da Bewegung zu geben. Das dürfte für Washington gerade die höhere Priorität sein. Auch nach den schlechten Erfahrungen damals, als die Verhandlungen mit der EU über TTIP gescheitert sind. Es gibt in Europa zwar einige Stimmen, die einen neuen Anlauf verlangen, die Handelsverbände zum Beispiel. Aus dem Deutschen Bundestag ist was zu hören, von der FDP oder auch aktuell vom Unionsfraktionschef Brinkhaus. Allerdings hören wir hier in Brüssel auch sehr viel Skepsis in dieser Frage, was die Erfolgsaussichten angeht. Wenn überhaupt, dann könnte man nur in einer sehr abgespeckten Form nochmal drüber nachdenken, sozusagen über ein TTIP-Light. Allerdings ist auch da die Frage, ob die USA im Moment an Freihandel überhaupt so ein großes Interesse haben oder ob sie vielleicht doch eher auf Buy American setzen, also auf eine Art Abschottungsstrategie, um die eigene Wirtschaft zu schützen.
Der EU-USA-Gipfel findet heute in Brüssel statt. Informationen und Einschätzungen von unserem EU-Korrespondenten Stefan Überbach. Vielen Dank. Vertrauen sieht anders aus. Rund ein Drittel der Menschen in der EU geht davon aus, dass die Korruption im eigenen Land zunimmt. Das geht aus dem sogenannten Global Corruption Barometer, GCB, 2021 hervor, den die Antikorruptionsorganisation Transparency International heute in Berlin veröffentlicht hat. Für die Umfrage wurden in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union Bürgerinnen und Bürger befragt. Viele nehmen Korruption als großes Problem wahr. Auch Deutschland müsste deutlich mehr tun, fordert Transparency International. Aus Berlin berichtet Philipp Eckstein.
Korruption. Ein Problem in der gesamten Europäischen Union. Entsprechend kritisch die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger. So lassen sich die Aussagen des Korruptionsbarometer von Transparency International zusammenfassen. Zwischen Oktober und Dezember 2020 wurden für die repräsentative Umfrage in der EU mehr als 40.000 Menschen telefonisch befragt. Rund ein Drittel von ihnen gab an, dass sie davon ausgehen, dass Korruption in ihrem Land im vergangenen Jahr zugenommen habe. Besonders stark war mit 65% der Anstieg auf Zypern.
Präsident von der Leyen hat klar und deutlich gesagt, dass europäische Werte nicht zum Verkauf stehen.
Allegedly selling EU citizenship to a convicted criminal.
Dort hatten im vergangenen Jahr Journalistinnen und Journalisten aufgedeckt, dass Politiker wohl gegen Bezahlung an Kriminelle aus dem Ausland Reisepässe verkauft hatten. Das sei ein Grund dafür, dass sich die Wahrnehmung beim Thema Korruption auf Zypern so deutlich verschlechtert habe, so Transparency International. Fast zwei Drittel der befragten EU-Bürgerinnen und Bürger gab bei der Umfrage an, dass bei ihrer Regierung Korruption ein großes Problem sei. Wobei es innerhalb der Europäischen Union deutliche Unterschiede gibt. Während in Dänemark und Finnland lediglich 12 bzw. 16% ein Korruptionsproblem bei ihrer Regierung wahrnehmen, sind es in Bulgarien 90 und in Kroatien sogar 92%. Von den rund 4.800 in Deutschland Befragten sagten 34%, Korruption in der Bundesregierung sei ein Problem. Insgesamt ist das Vertrauen in Regierung und Politik laut der Studie in Deutschland im Vergleich mit vielen anderen europäischen Staaten aber relativ hoch. Trotzdem:
Wir haben nach wie vor ein Problem mit Korruption,
sagt Hartmut Bäumer, Vorsitzender von Transparency Deutschland. So würden 62% der Befragten sagen,
die Regierung sei im Wesentlichen gesteuert in ihren Entscheidungen durch große finanzielle Interessen.
Sie folge also finanzstarken Interessengruppen und nicht den Interessen der Allgemeinheit. Hinzu komme, dass mehr als 38% die Wahrnehmung hätten, die Bundesregierung tue zu wenig gegen Korruption. Zusammengenommen
sind das Zahlen, die wirklich besorgniserregend sind.
So Bäumer.
Und zwar deswegen, weil die speisen ja diejenigen, die dem Staat gegenüber und unserer liberalen Demokratie gegenüber ohnehin kritisch sind. Und das ist sozusagen der Nährboden für alles, was sich von Querdenkern bis Rechts- oder Linksradikalismus entwickelt.
Die Bundesregierung müsse daher dringend mehr gegen Korruption tun und vor allem für mehr Transparenz sorgen, so die Forderung von Transparency International, etwa durch strengere Regeln beim Lobbyregister. Die Antikorruptionsorganisation fordert zudem die Einführung eines Unternehmensstrafrechts. Durch solche Maßnahmen könne verloren gegangenes Vertrauen wiedergewonnen werden. Gerade im Bereich Wirtschaft scheint das dringend nötig. Laut der Umfrage glaubt einer von drei Befragten in Deutschland, dass alle oder die meisten Führungskräfte der Wirtschaft in Korruption verwickelt seien. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
Homophob und menschenverachtend, so beschreiben Kritiker ein Gesetz, das die ungarische Regierung heute beschließen will. Und tatsächlich kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Regierung in Budapest fundamentale Grundsätze wie den der allgemeinen Würde des Menschen, der Gleichheit und der Antidiskriminierung schlichtweg missachtet in diesem Fall. Es geht darum, dass Schüler in Ungarn nichts mehr über Homosexualität und Transsexualität erfahren dürfen. Jedenfalls nichts, was irgendwie positiv klingen könnte. Begründet wird das Gesetz mit dem Schutz vor sexuellem Missbrauch. Stefan Oschwart berichtet.
Viele Regenbogenfahnen wehten gestern Abend vor dem ungarischen Parlament. Drinnen debattierten Parlamentarier über ein umstrittenes Gesetzesvorhaben der Regierung Orbán. Schon im vergangenen Herbst hatte der Premier die Marschrichtung vorgegeben. Ungarn ist sehr tolerant und geduldig gegenüber Homosexuellen, so Viktor Orbán im Radio. Aber es gibt eine rote Linie, die darf man nicht überschreiten. Lasst die Kinder in Ruhe. Die Regierung verbot Homosexuellen, Kinder zu adoptieren. In der Verfassung steht die Idealfamilie. Der Vater ist ein Mann, die Mutter eine Frau. Transsexuelle sind in Ungarn auf immer im Geschlecht ihrer Geburt gefangen, dürfen es in Ausweisen nicht ändern, selbst nach Geschlechtsumwandlung. Künftig sollen auch Bücher, Broschüren, Aufklärungskampagnen oder Werbung, die eine andere als die 0815-Familie zeigen, verboten sein. Verstoßen Adam und ich automatisch gegen das Gesetz, wenn uns unser Sohn sieht, fragt Paul Morzi, der mit seinem Partner einen Sohn aufzieht. Verstößt er gegen das Gesetz, wenn er im Kindergarten erzählt, dass er zwei Väter hat? Das neue Gesetzespaket bedeutet Aufklärungskampagnen in der Schule, aber auch Werbung im Vorabendprogramm im Fernsehen, wie die von Coca-Cola, die im letzten Jahr ein gleichgeschlechtliches Paar zeigte, sind künftig untersagt. Ich verstehe nicht, warum Minderjährige nichts von der Vielfalt der Menschen erfahren sollen, sagt diese Demo-Teilnehmerin. Warum muss man so unterscheiden? Es ist sowieso schon schwer, ausgegrenzt zu werden. Ich befürchte schlimme Konsequenzen. Im neuen Gesetzespaket wird Homosexualität nämlich mit Pädophilie gleichgesetzt. In Datenbanken der Regierung sollen künftig Wohnadressen abgefragt werden können. Eine perfide Strategie, um die Oppositionsparteien, die von links bis ganz rechts gemeinsam gegen Viktor Orbán bei der Wahl antreten, zu spalten, sagt dieser Demo-Teilnehmer. Damit bekommt die Regierung eine mächtige Waffe in die Hand. Sie werden die Opposition als pädophilen Streichler darstellen. Es ist völliger Unsinn, diese beiden Themen zu vermischen, aber ein kluger Schachzug der Regierungspartei. Ich habe Angst, dass es im nächsten Jahr nur darum geht. Es brauchte wieder ein Feindbild und das ist die LGBTQ-Gemeinschaft. Die linksliberalen Oppositionsparteien boykottierten die Debatte. Lediglich die Rechtsaußenpartei Jobbik kündigte an, mit der Regierung für das Gesetzespaket zu stimmen. Zu der Protestdemonstration gestern hatten nicht nur Regenbogenaktivisten, sondern auch Bürgerrechtsgruppen wie Amnesty International oder das Helsinki-Komitee aufgerufen. Sie werfen der Regierung Orbán vor, ein Gesetz nach russischem Muster zu machen, das Zensur erlaube. Seit kurzem hat auch die Deutsche Welle einen ungarischsprachigen YouTube-Kanal, der unter anderem auch Minderheitenthemen wie Homosexualität behandeln will. RTL Club in Ungarn stellte sich vor, seine homosexuellen Mitarbeiter und kritisierte in einer Pressemitteilung das Gesetzespaket als Angriff auf die Pressefreiheit. Aus dem ARD-Studio Wien, Stefan Oschwart.
Es wäre zwei aktuell die Zeit, es ist 12.18 Uhr. Großbritannien hatte sich mental eigentlich schon auf das Ende aller Corona-Maßnahmen eingestellt. Geplant war die Aufhebung aller Maßnahmen für den 21. Juni. Nun geht das Land doch nochmal in die Verlängerung. Gestern Abend kündigte der Premier Boris Johnson an, wegen der Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante erst Mitte Juli zur Vor-Corona-Normalität zurückkehren zu wollen. Vor allem die Schulen im Land durften erleichtert sein. Aus London berichtet Imke Köhler.
Das Bild hat sich komplett gedreht, wurde nach der Schulöffnung Anfang März, der damals ersten Lockdown-Lockerung in England, mit Erleichterung festgestellt, dass die Infektionszahlen stabil blieben, ist die Ansteckung in den Schulen, vor allem den weiterführenden, jetzt am größten. Sie hat aufgrund der Delta-Variante den höchsten Wert seit Dezember erreicht. Die Schulleiter schlagen seit Tagen Alarm und warnen die Regierung davor, schlafwandelnd die nächste Unterbrechung des Bildungsbetriebs zu riskieren. Wie sehr Corona inzwischen wieder den Unterricht behindert, zeigen Daten, die das Bildungsministerium veröffentlicht hat. Sie beziehen sich auf Bolton, eine Stadt im Bezirk Greater Manchester, die vor kurzem sehr hohe Delta-Infektionszahlen gemeldet hatte. Bei einer Anwesenheitsüberprüfung am 27. Mai fehlte bei den weiterführenden Schulen fast ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Bei den Grundschülern konnte mehr als ein Fünftel wegen Covid nicht in die Schule kommen. Zum Teil musste der Unterricht wieder online stattfinden. Gesundheitsminister Matt Hancock hatte am 7. Juni, als gerade eine Woche Schulferien zu Ende ging, im Unterhaus gesagt:
"We must stay vigilant, especially at this time."
Wir müssen wachsam bleiben, gerade jetzt, da die Schüler in die Klassenzimmer zurückkehren und wir den stärksten Anstieg von Infektionen unter den älteren Schülern sehen. Es ist unerlässlich, dass sich alle Schüler zweimal pro Woche testen. Das wird helfen, die Pandemie unter Kontrolle zu behalten und bei der Erholung voranzukommen.
And to help on the road to recovery.
Dieser Appell ist vielen aber zu wenig. Die Lehrergewerkschaften fordern, dass die Maskenpflicht für ältere Schülerinnen und Schüler wieder eingeführt wird, sowohl in Gemeinschaftsbereichen als auch in den Klassenzimmern. Die Regierung hatte diese Pflicht Mitte Mai gelockert. Außerdem fordern Schulleiter und Gewerkschaften, dass Schüler ab 12 Jahren so bald wie möglich geimpft werden und dass Schulen Unterstützung erhalten, um direkt vor Ort in den Schulen impfen zu können. Die Epidemiologin Dr. Deepti Gurdasani von der Queen Mary University wirft der Regierung Versäumnisse vor. Es ist eindeutig, dass wir sehr hohe Infektionszahlen bei älteren Schülern sehen und wir haben fast nichts zur Entschärfung der Lage in Schulen. Die Zahl der Schnelltests ist wieder zurückgegangen und es fehlt an Masken und Belüftung. Außerdem funktioniert unser System von Tests, Nachverfolgung und Selbstisolation seit einiger Zeit nicht mehr. Wenn wir das nicht in Ordnung bringen, stecken wir fest.
Unless we fix all of this, we'll be stuck here.
Auch die Lehrergewerkschaften fordern die Regierung auf, mehr Geld zur Verfügung zu stellen, damit die Schulen, die Schwierigkeiten mit der Belüftung haben, Luftreiniger anschaffen können. Nur so könne verhindert werden, dass ganze Jahrgänge nach Hause geschickt werden müssten. Imke Köhler, London.
Das Kommando Spezialkräfte KSK darf weitermachen. Die Truppe bleibt nun sicher erhalten. Eine Auflösung aufgrund der in der Vergangenheit festgestellten rechtsradikalen Tendenzen ist demnach endgültig vom Tisch. Dafür wird der bisherige Kommandeur des Afghanistan-Einsatzkontingents Ansgar Meyer ab 1. September die Bundeswehr-Elite-Einheit anführen. Darüber hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer die Obleute des Verteidigungsausschusses informiert, wie dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt wurde. Aus Berlin, Kai Küstner.
Die skandalgeschüttelte Bundeswehr-Elite-Einheit KSK bleibt erhalten, bekommt aber Anfang September einen neuen Befehlshaber. Das entschied Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, nachdem sie den Spezialkräften im baden-württembergischen Calw gestern erneut einen Besuch abstattete. Der bisherige Kommandeur Markus Kreitmeier galt und gilt im Ministerium eigentlich als Hoffnungsträger, der den nach Rechtsextremismus-Vorfällen eingeleiteten Umbauprozess des KSK vorantreiben soll. Allerdings läuft bei der Staatsanwaltschaft Tübingen ein Ermittlungsverfahren gegen ihn. Der Brigadegeneral hatte eine Sammelaktion für verschwundene oder abgezweigte Munition im KSK veranlasst und den Soldaten für die Abgabe Straffreiheit versprochen. Eine Ablösung nach mehr als 3 Jahren ist für einen Kommandeur bei der Spezialeinheit nicht ungewöhnlich. Aber eine Verlängerung wollte man im Verteidigungsministerium offenbar auch nicht. Kreitmeiers Aufgabe übernimmt Brigadegeneral Ansgar Meyer, der derzeit noch das Bundeswehrkontingent in Nordafghanistan befehligt. Nach dem Abzug im Sommer allerdings frei wird. Eine Auflösung müssen die unter anderem zur Geiselbefreiung oder Terrorbekämpfung aufgestellten Spezialkräfte nach jetzigem Stand nicht fürchten. Klar ist, dass wir die einzigartigen militärischen Fähigkeiten brauchen, die im KSK vorhanden sind, stellte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer heute klar. Kai Küstner, Berlin.
Falls es jemand noch nicht mitbekommen haben sollte, heute Abend steigt die deutsche Fußballnationalmannschaft in die EM ein. Gut erkennbar an den verstärkt herumfahrenden Autos mit eingeklemmten Deutschlandfähnchen an den Fenstern. Zum Auftakt geht es heute Abend allerdings ausgerechnet gegen Frankreich, den amtierenden Weltmeister. Der ist entsprechend selbstbewusst und guter Dinge. Ähnlich ist die Stimmung in Frankreich, aus Paris berichtet Sabine Wachs.
Ganz langsam steigt es das EM-Fieber in Frankreich. Am Abend vor dem Auftaktspiel sitzen die beiden Fußballfans Bertrand und Ronald vor einer ihrer Lieblingskneipen im 10. Pariser Arrondissement und diskutieren das erste Spiel ihrer Bleu in dieser Europameisterschaft.
C'est le premier match important de l'Euro.
Das ist das erste wichtige Spiel der Euro. Frankreich gegen Deutschland. Seit Jahren sind wir Gegner. Wir konnten zwar ein paar Mal gewinnen, aber zum Auftakt werden wir jetzt endgültig für klare Verhältnisse sorgen.
Moi j'aime l'Allemagne.
Ich mag Deutschland, ich glaube, sie kommen weit. Sie haben sehr gute Spieler und sind sehr stark, deswegen werden sie auch ein Tor schießen. Aber das wird leider nicht reichen, denn wir haben Mbappé und Benzema. Das Selbstbewusstsein der eingefleischten Fans ist schon da. Richtige EM-Stimmung kommt dann am Morgen auf. Frankreich gegen Deutschland ist das große Thema in den Tageszeitungen, im Fernsehen und im Radio. Und vor den Pariser Kneipen werden endlich Fähnchen aufgehängt, Leinwände und Fernseher aufgebaut. Wir haben schon sehr viele Reservierungen, wir sind fast voll, sagt der Wirt des Lustal einer Pariser Kneipe. Ganz einfach aber wird es für die Gastronomen mit dem Spiel am Abend nicht, denn noch gilt in Frankreich eine nächtliche Ausgangssperre. Ab 23 Uhr nur eine Viertelstunde nach Abpfiff. Wir haben keine Wahl, wir müssen um 23 Uhr schließen. Normalerweise machen wir 25 Minuten vor Schluss letzte Runde. Das wird auch heute so sein, es gibt keine Ausnahme für das Spiel. Unsere Gäste müssen spätestens um 5 vor 11 draußen sein. Keine Ausnahme bei der Ausgangssperre, dafür aber Toleranz hat die französische Regierung angekündigt. Alle, die das Spiel schauen wollen, können nach 23 Uhr noch entspannt nach Hause fahren. Bei Abstandsregeln, Maskenpflicht und Versammlungen hingegen will die Polizei durchgreifen. Wir befürchten große Menschenansammlungen, sagt die Pariser Polizeisprecherin Laetitia Wallach. Deshalb wird auch viel Polizei im Einsatz sein. Denn Versammlungen mit mehr als 10 Personen sind in Frankreich im Moment verboten. Bertrand und seinen Freund Ronald kann die Ausgangssperre aber nicht abschrecken. Sie schauen das Spiel, natürlich vor ihrer Stammkneipe. Und ihre Prognose für den Abend? Fußball ist ein einfaches Spiel. 11 gegen 11 und am Ende gewinnt Frankreich. Das haben wir hier schon immer gesagt. Sabine Wachs, Paris.
Die Lufthansa hat sich in der Nacht überraschend neue Ziele gesetzt. In einer Pflichtmitteilung für börsenrelevante Informationen schreibt die Fluggesellschaft, dass sie bis 2024 wieder mindestens 8% ihres Umsatzes als Gewinn verbuchen möchte. Viel mehr als von Analysten erwartet. Und die Lufthansa plant auch eine Kapitalerhöhung. Fangen wir mit dem zweiten Teil an, SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer. Wofür braucht der Konzern, in dem ja noch immer Corona-Staatshilfe steckt, mehr Geld?
Ja, ganz genau dafür, für die Rückzahlung der staatlichen Finanzhilfe. Das Gesamtvolumen der Unterstützung betrug ja 9 Milliarden Euro für Deutschland und für andere Länder, in denen die Lufthansa Gesellschaften hat. Erstmal hat die Fluggesellschaft gar nicht die komplette Summe in Anspruch genommen und dann inzwischen auch schon einen Teil davon zurückbezahlt. Und der Rest, das soll rund 1 Milliarde sein, die die Lufthansa dem deutschen Staat noch schuldet. Dieser Rest soll eben mit neuem Geld komplett zurückgezahlt werden. Dann wäre das Unternehmen wieder frei von einigen Auflagen, die rund um die Staatshilfen gemacht wurden. Man könnte Aktionären wieder Dividende zahlen, den Vorständen wieder Boni und man dürfte auch wieder investieren in Übernahmen zum Beispiel. Und außerdem muss der Konzern dann keine relativ hohen Zinsen mehr zahlen, die für die staatliche Unterstützung fällig geworden sind.
Wie funktioniert so eine Kapitalerhöhung? Einfach neue Aktien ausgeben?
Im Grunde ganz genau so, ja. Es können neue Aktien, junge Aktien heißt das dann, oder Anleihen ausgegeben werden. Die Hauptgründe bei Unternehmen dafür sind, wie eben genannt, entweder neue Investitionen oder die Schuldenrückzahlung. Alle, die in so einem Fall schon Aktien haben, bekommen ein Bezugsrecht für die neu ausgegebenen, sodass dann insgesamt ihr Anteil am Unternehmen prozentual gleich bleibt, wenn sie das möchten. Trotzdem sind Kapitalerhöhungen unter Aktionären häufig umstritten und so war das auch vor der Hauptversammlung der Lufthansa. Das ist da sehr heiß diskutiert worden, weil der Aktienkurs oft nachgibt, wenn dann einfach mehr Aktien auf den Markt kommen. Auf der angesprochenen Hauptversammlung im Mai war noch die Rede von 5,5 Milliarden Euro, die so bei der Lufthansa neu reinkommen sollen. So viel wird jetzt aber wohl nicht benötigt. Die letzten Informationen, die so durchgesickert sind, da waren das dann noch 3 Milliarden Euro.
Das klingt alles so, als ob die Lufthansa von einer guten Entwicklung in den kommenden Jahren überzeugt ist. Gibt es denn dafür schon Belege?
Die gibt es. Erstens gehen Branchenexperten tatsächlich davon aus, dass sich die Lufthansa bis 2024 wieder auf Vorkrisenniveau bewegt. Also genau in dem Jahr, für das die Gesellschaft jetzt ihr neues Gewinnziel gesetzt hat. Zweitens gibt es zum Beispiel von der Lufthansa-Tochter Eurowings ganz aktuelle Zahlen. Der Chef des Billigfliegers Bischoff sagt, neue Flüge würden sich im Augenblick innerhalb von Tagen füllen. Insbesondere Mallorca sei als Ziel sehr beliebt. Da würden jetzt auch größere Flugzeuge als bisher eingesetzt, um die Nachfrage zu bedienen. Und Bischoff rechnet im Sommer mit einer 80% Auslastung der Flüge. Also das Geschäft zieht doch relativ schnell wieder an, parallel zu den abnehmenden Reisebeschränkungen. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen auf die Börsendaten von heute schauen, zuerst mal auf die Lufthansa-Aktie, die sinkt überraschenderweise relativ deutlich im MDAX, obwohl der MDAX selbst heute einen neuen Rekordstand markiert hat. Das hat eben einfach damit zu tun, dass die Anleger diese Kapitalerhöhung doch vielleicht nicht ganz so gut finden und jetzt eben ein paar Aktien verkaufen. Wenn wir auf den DAX schauen, heute gab es ja wieder neue Inflationszahlen, im Mai plus 2,5%, aber das juckt den DAX nicht. Der steigt 0,5%, 15.750 Punkte.